Hallo Wahrheitssuchende. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Heute habe ich eine Aufnahme für Sie, in der die Protagonisten, also die Wesen, die den Schrecken erzeugen, nicht unbedingt aus anderen Welten stammen müssen. Oft reicht es aus, dass kleine Wesen, die uns sehr vertraut sind, die Menschen in den Wahnsinn treiben. Vor allem, wenn sich diese Wesen, die jeder kennt, merkwürdig verhalten. Der Mensch glaubt immer zu wissen, wie die Welt funktioniert. Der Mensch hat in seinem Kopf Regeln aufgestellt, was normal ist und was nicht. Wenn aber, wie in diesem Fall, Ratten sich nicht an diesen Regeln halten und sich merkwürdig verhalten, und wenn dann noch die Menschen etwas tief Verborgenes entdecken, was nach ihrer Meinung nicht sein darf, dann reicht das oft aus, um die Menschen in den Wahnsinn zu treiben. Es ist, als würde man einem Computer die Aufgabe geben, ein Paradoxon zu berechnen. Heute begleiten wir eine Frau, die zwangseingewiesen wurde und auf einem Tonband das wiedergibt, woran sie sich noch erinnern kann. Dieses Tonband habe ich von Rahel Schmitz, einem führenden Mitglied der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft hat mich übrigens schon einmal zu diesem Projekt interviewt. Besucht doch mal deren Seite. Genug davon, wenden wir uns wieder dem Thema und der Aufnahme zu. Diese Aufnahme zeigt, wie gruselig Ratten wirklich sein können und dass nicht alle Horrorgeschichten über Ratten aus der Luft gegriffen sind.
Am 16. Juli 1923 zog ich in Exham Priory ein, nachdem der letzte Handwerker dort seine Arbeit beendet hatte. Die Restaurierung war eine gewaltige Aufgabe gewesen, denn von dem verlassenen Gebäude war nur noch eine ausgehöhlte Ruine übrig geblieben. Doch da es der Sitz meiner Vorfahren gewesen war, ließ ich mich von den Kosten nicht abschrecken. Der Ort war seit der Herrschaft Jakobs des Ersten nicht mehr bewohnt gewesen, als eine Tragödie von äußerst abscheulicher, wenn auch weitgehend ungeklärter Natur, den Hausherrn, 5 seiner Kinder und mehrere Bedienstete niederstreckte und den 3. Sohn, meinen Stammvater und einzigen Überlebenden der verabscheuten Linie, unter eine Wolke von Verdacht und Schrecken vertrieben hatte. Da dieser einzige verbleibende Erbe als Mörder denunziert worden war, fiel der Besitz an die Krone zurück und der Angeklagte hatte keinen Versuch unternommen, sich zu entlasten oder sein Eigentum wiederzuerlangen. Walter de la Porte, der 11. Baron Exham, wurde von einem Schrecken erschüttert, der größer war als der des Gewissens oder des Gesetzes und äußerte nur den Wunsch, das alte Gebäude aus seinem Blickfeld und seinem Gedächtnis zu verbannen. Er floh nach Virginia und gründete dort die Familie, die im nächsten Jahrhundert als Delaporte bekannt wurde. Exham Priory blieb unbewohnt, obwohl es später den Gütern der Familie Norris zugeordnet wurde und wegen seiner eigenartig verschachtelten Architektur oft untersucht wurde. Eine Bauweise mit gotischen Türmen, die auf einem angelsächsischen oder romanischen Unterbau ruhten. Dessen Fundament wiederum folgte einem noch älteren Stil oder einer Mischung von Stilen. Römisch und sogar druidisch oder kymrisch, wenn die Legenden stimmen. Dieses Fundament war etwas ganz Besonderes, da es auf einer Seite mit dem massiven Kalkstein des Abhangs verschmolzen war, von dessen Rand die Priorei, ein trostloses Tal, 3 Meilen westlich des Dorfes Anchester überblickte. Architekten und Altertumsforscher liebten es, dieses seltsame Relikt vergessener Jahrhunderte zu untersuchen, aber die Landbevölkerung hasste es. Sie hatten es schon vor Jahrhunderten von Jahren gehasst, als meine Vorfahren dort lebten, und sie hassten es auch jetzt mit dem Moos und dem Schimmel der Verlassenheit auf ihm. Ich war nicht einen Tag in Anchester gewesen, bevor ich wusste, dass ich aus einem verfluchten Haus stammte. Und diese Woche haben Arbeiter Exham Priory gesprengt und sind damit beschäftigt, die Spuren seiner Fundamente zu verwischen. Die nackten Zahlen meiner Abstammung hatte ich immer gewusst, ebenso wie die Tatsache, dass mein erster amerikanischer Vorfahre unter seltsamen Umständen in die Kolonien gekommen war. Über Einzelheiten hatte ich jedoch aufgrund der von den Delaportes stets gepflegten Politik der Zurückhaltung nichts erfahren. Im Gegensatz zu unseren Nachbarn, den Plantagenbesitzern, rühmen wir uns selten der Vorfahren von Kreuzfahrern oder anderen Helden des Mittelalters und der Renaissance. Es gab auch keine Überlieferungen außer dem, was vielleicht in dem versiegelten Umschlag stand, den jeder Gutsherr vor dem Sezessionskrieg seinem ältesten Sohn hinterließ, um ihn nach dem Tod zu lesen. Der Ruhm, den wir in Ehren hielten, war das, was wir seit der Auswanderung erreicht hatten. Der Ruhm einer stolzen und ehrenhaften, wenn auch etwas zurückhaltenden und ungeselligen Linie aus Virginia. Doch während des Krieges wurde unser Glück ausgelöscht und unsere gesamte Existenz durch den Brand von Carfax, unserer Heimat am Ufer des James River, verändert. Mein Großvater, im fortgeschrittenen Alter, kam bei dieser Brandstiftung ums Leben und mit ihm der Briefumschlag, der uns alle mit der Vergangenheit verband. Ich kann mich heute noch an das Feuer erinnern, so wie ich es damals als Siebenjährige gesehen habe, mit den schreienden Soldaten der Föderation, den kreischenden Frauen und den heulenden und betenden Sklaven. Mein Vater war in der Armee, um Richmond zu verteidigen, und nach vielen Formalitäten wurden meine Mutter und ich zu ihm durch die Reihen gelassen. Als der Krieg schließlich zu Ende war, zogen wir alle nach Norden, woher meine Mutter gekommen war. Und ich wuchs als sturer Yankee heran, erreichte ein mittleres Alter und wurde schließlich reich. Weder mein Vater noch ich wussten jemals, was der Briefumschlag enthalten hatte. Und als ich in das graue Geschäftsleben von Massachusetts eintauchte, verlor ich jegliches Interesse an den Geheimnissen, die offensichtlich an den Wurzeln meines Stammbaums lauerten. Hätte ich ihre Natur geahnt, wie gerne hätte ich Exham Priory seinem Moos, seinen Fledermäusen und Spinnweben überlassen. Mein Vater starb 1904, ohne mir oder meinem einzigen Sohn, Alfred, einem vaterlosen 10-jährigen Jungen, eine Nachricht zu hinterlassen. Dieser Junge war es, der die Reihenfolge der Überlieferung über meine Familie umkehrte, denn, obwohl ich ihm nur scherzhafte Vermutungen über die Vergangenheit geben konnte, schrieb er mir 1917, während seiner Zeit als Offizier der Luftstreitkräfte in England, interessante Legenden über unsere Ahnen gehört zu haben. Offenbar hatten die Delapores eine bewegte und gar unheimliche Geschichte, denn ein Freund meines Sohnes, Hauptmann Edward Norris vom Royal Flying Corps, wohnte in der Nähe des Familiensitzes in Anchester und erzählte von einem bäuerlichen Aberglauben, den nur wenige Romanautoren an Wildheit und Unglaubwürdigkeit übertreffen könnten. Norris selbst nahm sie natürlich nicht ernst, aber sie amüsierten meinen Sohn und boten gutes Material für seine Briefe an mich. Es war diese Legende, die meine Aufmerksamkeit endgültig auf mein transatlantisches Erbe lenkte und mich dazu veranlasste, den Familiensitz zu kaufen und zu restaurieren. Den Familiensitz, den Norris Alfred in seiner malerischen Verlassenheit gezeigt und ihm angeboten hatte, ihn zu einem erstaunlich günstigen Preis zu erwerben, da sein eigener Onkel der gegenwärtige Besitzer war. Ich kaufte Exham Priory im Jahr 1918. Wurde aber fast sofort von meinen Restaurierungsplänen abgelenkt, als mein Sohn als verstümmelter Invalide aus dem Krieg zurückkehrte. In den 2 Jahren, in denen er lebte, dachte ich an nichts anderes als an seine Pflege und übertrug sogar die Leitung meines Unternehmens an Partner. Im Jahr 1921, als ich mich allein und als nicht mehr junge Fabrikantin im Ruhestand trauernd wiederfand, beschloss ich, meine verbleibenden Jahre mit meinem neuen Besitz zu verbringen. Als ich im Dezember Anchester besuchte, wurde ich von Captain Norris empfangen, einem rundlichen, liebenswürdigen jungen Mann, der viel von meinem Sohn gehalten hatte. Und ich sicherte mir seine Hilfe bei der Zusammenstellung von Plänen und Anekdoten, die mir bei der bevorstehenden Restaurierung helfen sollten. Exham Priory selbst sah ich ohne Emotionen, ein durcheinander wackelnder mittelalterlicher Ruinen, die mit Flechten bedeckt und mit Krähennestern übersät waren, die gefährlich über einen Abgrund thronten und bis auf die Steinmauern der einzelnen Türme keinerlei Fußböden oder Innendekor aufwiesen. Als ich mir allmählich ein Bild von dem Gebäude machte, wie es war, als mein Vorfahre es vor über 3 Jahrhunderten verlassen hatte, begann ich Handwerker für den Wiederaufbau zu engagieren. In jedem Fall war ich gezwungen, außerhalb der unmittelbaren Umgebung zu arbeiten, denn die Dorfbewohner von Anchester hatten eine fast unglaubliche Angst und einen unglaublichen Hass vor diesem Ort. Dieser Hass war so groß, dass er sich manchmal auf die Arbeiter von außerhalb übertrug, was zahlreiche Kündigungen zur Folge hatte und erschien sowohl der Priorei als auch der alten Familie zu gelten. Mein Sohn hatte mir erzählt, dass er bei seinen Besuchen gemieden wurde, weil er ein Delapore war, und ich fand mich nun aus demselben Grund unterschwellig geächtet, bis ich die Bauern davon überzeugte, wie wenig ich von meiner Herkunft wusste. Doch selbst dann waren sie mir gegenüber mürrisch, sodass ich die meisten der dörflichen Überlieferungen durch Norris Unterstützung sammeln musste. Was die Leute vielleicht nicht verzeihen konnten, war, dass ich gekommen war, um ein Symbol wiederherzustellen, das sie so sehr verabscheuten. Denn sie betrachteten Exham Priory, ob rational oder nicht, als nichts Geringeres als einen Hort von Teufeln und Werwölfen. Aus den Erzählungen, die Norris für mich gesammelt hatte, und den Berichten mehrerer Forschenden, die die Ruinen untersucht hatten, schloss ich, dass Exham Priory auf dem Gelände eines prähistorischen Tempels stand, eines druidischen oder vordruidischen Bauwerks, das zeitgleich mit Stonehenge entstanden sein musste. Dass dort unbeschreibliche Riten zelebriert worden waren, bezweifelte kaum jemand. Und es gab unangenehme Geschichten über die Übertragung dieser Riten in den von den Römern eingeführten Kybele-Kult. Die im Unterkeller noch sichtbaren Inschriften trugen unverkennbare Buchstaben wie Div, Obs, Magna Mat, das Zeichen der Magna Mater, deren dunkle Verehrung den römischen Bürgern einst vergeblich untersagt wurde. Anchester war das Lager der 3. Legion Kaiser Augustus gewesen, wie zahlreiche Überreste bezeugen. Und man erzählte sich, dass der Tempel der Kybele prächtig war und mit Anbetern überfüllt, die auf Geheiß eines phrygischen Priesters unaussprechliche Zeremonien durchführten. Die Erzählungen fügten hinzu, dass der Untergang der alten Religion nicht das Ende der Orgien im Tempel bedeutete, sondern dass die Priester ohne wirkliche Veränderung im neuen Glauben weiterlebten. Ebenso hieß es, dass die Riten nicht mit der römischen Herrschaft verschwanden, sondern dass einige unter den Angelsachsen das, was vom Tempel übrig geblieben war, ausbauten und ihm den wesentlichen Umriss gaben, den er bis später bewahrte. Und sie sollen ihn zum Zentrum eines Kultes gemacht haben, der in den Königreichen der Inseln gefürchtet wurde. Um 1000 nach Christus wird der Ort in einer Chronik als eine bedeutende steinerne Priorei erwähnt, die einen seltsamen, mächtigen Mönchsorden beherbergte und von weitläufigen Gärten umgeben war, die keine Mauern benötigten, um die ohnehin verängstigte Bevölkerung auszuschließen. Sie wurde nie von den Dänen zerstört, obwohl sie nach der normannischen Eroberung einen enormen Niedergang erlebt haben muss. Denn sie war unbewohnt, als 1261 Heinrich III. Das Gelände meinem Vorfahren, Gilbert de la Port, dem ersten Baron Exham, schenkte. Vor dieser Zeit gab es keine nachteiligen Berichte über meine Familie, aber irgendetwas Seltsames muss damals geschehen sein. In einer Chronik wird ein Delaport im Jahr 1307 als von Gott verflucht bezeichnet, während die Dorflegenden nur Böses und verzweifelte Angst über das Schloss berichten, das auf den Fundamenten des alten Tempels und der Priorei errichtet wurde. Die Erzählungen aus den Kaminzimmern waren von grausamer Art und Weise, die durch ihre ängstliche Zurückhaltung und ihre wolkigen Ausweichmanöver noch schauriger wirkten. Sie stellten meine Vorfahren als ein Geschlecht von degenerierten Dämonen dar, neben denen Gilles de Rais und der Marquis de Sade als harmlose Anfänger erscheinen würden und deuteten flüsternd an, dass sie für das gelegentliche Verschwinden von Dorfbewohnern über mehrere Generationen hinweg verantwortlich waren. Die schlimmsten Charaktere waren offenbar die Barone und ihre direkten Abkömmlinge. Zumindest wurde über diese am meisten geflüstert. Bei gesünderen Erbanlagen, so sagte man sich, würde ein Nachfahre oder eine Nachfahrin früh und auf mysteriöse Weise sterben, um einen anderen, typischeren Spross Platz zu machen. In der Familie schien es einen inneren Kult zu geben, der vom Oberhaupt des Hauses geleitet wurde und manchmal nur einigen wenigen Mitgliedern zugänglich war. Dieser Kult beruhte offensichtlich eher auf Temperament als auf Abstammung, denn es heirateten mehrere Mitglieder in die Familie ein. Lady Margaret Trevor aus Cornwall, die Frau von Godfrey, dem zweiten Sohn des 5. Barons, wurde zum Lieblingsschreck der Kinder im ganzen Land und zur dämonischen Antagonistin einer besonders grausamen alten Ballade, die an der walisischen Grenze noch nicht ausgestorben ist. Ebenfalls in der Balladendichtung überliefert, wenn auch nicht in der gleichen Weise, ist die abscheuliche Geschichte von Lady Mary de la Port, die kurz nach ihrer Heirat mit dem Earl of Shrewsfield von diesem und seiner Mutter getötet wurde, wobei die beiden Mörder von dem Priester freigesprochen und gesegnet wurden, dem sie beichteten, was sie vor der Welt nicht zu wiederholen wagten. Diese Mythen und Balladen, die typisch für groben Aberglauben sind, stießen mich ab. Ihre Hartnäckigkeit und ihre Einbeziehung so vieler meiner Vorfahren waren besonders ärgerlich, während die Unterstellungen monströser Gewohnheiten unangenehm an den einzigen bekannten Skandal meiner unmittelbaren Vorfahren erinnerten. Den Fall meines Cousins, des jungen Randolph de la Port von Carfax, der nach seiner Rückkehr aus dem Mexikanischen Krieg nach Afrika ging und Voodoo-Priester wurde. Weitaus weniger ärgerten mich aber die vagen Erzählungen über das Wehklagen und Heulen in den kargen, windgepeitschten Tal unterhalb der Kalksteinklippe, über den Gestank auf dem Friedhof nach dem Frühlingsregen, über das zappelnde, quietschende weiße Ding, auf das Sir John Claves Pferd eines Nachts auf einem einsamen Feld getreten war, und über den Diener, der angesichts dessen, was er bei Tageslicht in der Priorei sah, verrückt geworden war. Diese Dinge waren abgedroschene Geistergeschichten und ich war damals eine ausgesprochene Skeptikerin. Die Berichte über verschwundene Bauern waren weniger abwegig, wenn auch angesichts der mittelalterlichen Bräuche nicht besonders aussagekräftig. Neugierde bedeutete den Tod und mehr als ein abgetrennter Kopf war öffentlich auf den heute verschwundenen Bastionen rund um Exham Priory zur Schau gestellt worden. Einige der Erzählungen waren äußerst malerisch und ließen mich wünschen, ich hätte in meiner Jugend mehr über vergleichende Mythologie gelernt. Da war zum Beispiel der Glaube, dass eine Legion von Teufeln mit Fledermausflügeln jede Nacht den Hexensabbat in der Priorei abhielt. Eine Legion, deren Unterhalt den unverhältnismäßigen Anbau an einfachem Gemüse erklären könnte, das in den riesigen Gärten geerntet wurde. Und am anschaulichsten war das dramatische Epos der Ratten. Das wuselnde Heer von obszönem Ungeziefer, das 3 Monate nach der Tragödie, die das Schloss zum Verlassen verurteilt hatte, aus dem Gebäude gebrochen war. Das magere, schmutzige, gefräßige Heer, das alles vor sich herfegte. Hühner, Katzen, Hunde, Schweine, Schafe und sogar 2 unglückliche Menschen verschlungen haben soll, bevor seine Wut verraucht war. Um dieses unvergessliche Heer von Nagetieren rankt sich ein ganzer Zyklus von Mythen. Denn es verstreute sich unter den Häusern des Dorfes und brachte Flüche und Schrecken mit sich. Das also waren die Überlieferungen, mit denen ich überschüttet wurde, als ich mit der Hartnäckigkeit des Alters das Werk der Wiederherstellung des Hauses meiner Vorfahren zu Ende führte. Aber man darf sich nicht einbilden, dass diese Erzählungen mein psychologisches Umfeld maßgeblich prägten. Von Captain Norris und den Altertumsforschern, die mich umgaben und unterstützten, wurde ich ständig gelobt und ermutigt. Als die Arbeit nach mehr als 2 Jahren abgeschlossen war, betrachtete ich die großen Räume, die getafelten Wände, die gewölbten Decken, die Sprossenfenster und die breiten Treppen mit einem Stolz, der für die ungeheuren Kosten der Restaurierung voll entschädigte. Jedes Merkmal des Mittelalters wurde geschickt wiederhergestellt und die neuen Teile fügten sich perfekt in die ursprünglichen Mauern und Fundamente ein. Der Sitz meiner Ahnen war vollendet. Und ich freute mich darauf, endlich den lokalen Ruhm des Geschlechts, das mit mir endete, wiederherzustellen. Ich würde hier dauerhaft wohnen und beweisen, dass ein Dillapor, denn ich hatte wieder die ursprüngliche Schreibweise des Namens übernommen, kein Unmensch sein musste. Zu meinem Stolz trug die Tatsache bei, dass Exham Priory zwar mittelalterlich ausgestattet war, sein Inneres in Wahrheit aber völlig neu und frei von altem Ungeziefer und vergangenen Gespenstern war. Nun, wie ich bereits sagte, ich zog am 16. Juli 1923 ein. Mein Haushalt bestand aus 7 Bediensteten und 9 Katzen, von denen ich letztere besonders gern habe. Meine älteste Katze, Xenophilis, war 7 Jahre alt und kam mit mir aus meinem Haus in Bolton, Massachusetts. Die anderen waren mir zugelaufen, als ich während der Restaurierung der Priorei bei der Familie von Captain Norris lebte. 5 Tage lang verlief unsere Routine mit äußerster Gelassenheit, wobei ich meine Zeit hauptsächlich mit der Aufarbeitung alter Familiendaten verbrachte. Ich hatte nun einige sehr umständliche Berichte über die letzte Tragödie und die Flucht von Walter de la Porte erhalten, die ich für den wahrscheinlichen Inhalt des bei dem Brand in Carfax verlorenen Briefumschlags hielt. Denn es stellte sich heraus, dass mein Vorfahre zu Recht beschuldigt wurde, etwa 2 Wochen nach einer schockierenden Entdeckung, die sein ganzes Verhalten veränderte, alle Mitglieder seines Haushalts, mit Ausnahme von 4 Dienern, im Schlaf getötet zu haben. Er teilte dies aber niemandem mit, außer durch Andeutungen und außer vielleicht den Dienern, die ihm halfen und danach selbst flohen. Dieses vorsätzliche Gemetzel, dem mein Vater, 3 Brüder und 2 Schwestern zum Opfer fielen, wurde von den Dorfbewohnern weitgehend gebilligt und von der Justiz so lax gehandhabt, dass der Täter geehrt, unverletzt und unverhüllt nach Virginia entkam. Allgemein wurde geflüstert, er habe das Land von einem uralten Fluch befreit. Welche Entdeckung zu einer so schrecklichen Tat geführt hatte, konnte ich kaum erahnen. Walter Delapore muss die düsteren Geschichten über seine Familie seit Jahren gekannt haben, sodass dieses Material ihm keinen neuen Anstoß gegeben haben kann. War er also Zeuge eines entsetzlichen alten Rituals geworden? Oder auf ein schreckliches und entlarvendes Symbol in der Priorei oder der Umgebung gestoßen? In England soll er ein schüchterner, sanfter Junge gewesen sein. Und in Virginia schien er weniger verbittert als eher bedrückt und ängstlich zu sein. Im Tagebuch eines anderen Gentleman-Abenteurers, Francis Harley of Bellevue, wird er als ein Mann von beispielloser Gerechtigkeit, Ehre und Feinfühligkeit beschrieben. Am 22. Juli ereignete sich der erste Vorfall, der, obwohl er damals leichtfertig abgetan wurde, im Hinblick auf spätere Ereignisse eine übernatürliche Bedeutung erlangt. Er war so simpel, dass er fast unbedeutend war und unter den gegebenen Umständen unmöglich hätte bemerkt werden können. Denn es muss daran erinnert werden, dass, da ich mich in einem Gebäude fand, das bis auf die Mauern praktisch frisch und neu war und von einem ausgewogenen Trupp von Bediensteten umgeben war, eine Beunruhigung trotz der Örtlichkeit absurd gewesen wäre. Was mir im Nachhinein einfiel, war lediglich, dass mein alter schwarzer Kater, dessen Stimmungen ich so gut kenne, zweifellos in einem Ausmaß wachsam und ängstlich war, das seinem natürlichen Charakter nicht entsprach. Er wanderte von Zimmer zu Zimmer ruhelos und unruhig, schnüffelte ständig an den Wänden, die Teil des alten gotischen Gemäuers waren. Ich weiß, wie abgedroschen das klingen mag, wie der unvermeidliche Hund in der Geistergeschichte, der immer knurrt, bevor sein Herr die verhüllte Gestalt sieht. Aber ich kann es nicht verschweigen. Am nächsten Tag beklagte sich ein Diener über die Unruhe aller Katzen im Haus. Er kam zu mir in mein Arbeitszimmer, einen hohen westlichen Raum im zweiten Stock mit gekehlten Bögen, schwarzer Eichentäfelung und einem dreigeteilten gotischen Fenster mit Blick auf die Kalksteinklippen und das trostlose Tal. Und noch während er sprach, sah ich die Gestalt von Xenophiles an der Westwand entlang kriechen und an der neuen Vertäfelung kratzen, die den alten Stein überdeckte. Ich sagte dem Mann, dass von dem alten Gemäuer ein besonderer Geruch oder eine Ausstrahlung ausgehen müsse, die für die menschlichen Sinne nicht wahrnehmbar sei, aber die empfindlichen Organe der Katzen sogar durch das neue Holzwerk hindurch beeinflusse. Das glaubte ich wirklich, und als der Mann auf die Anwesenheit von Mäusen oder Ratten hinwies, erwähnte ich, dass es dort seit 300 Jahren keine Ratten mehr gegeben habe und dass selbst die Feldmäuse der Umgebung kaum in diesen hohen Mauern zu finden seien, wo sie sich noch nie herumgetrieben hätten. An diesem Nachmittag suchte ich Captain Norris auf und er versicherte mir, dass es völlig unmöglich sei, dass Feldmäuse das Kloster so plötzlich und ohne Vorwarnung befallen würden. In dieser Nacht verzichtete ich wie üblich auf einen Kammerdiener und zog mich in das Zimmer im Westturm zurück, das ich mir zu eigen gemacht hatte und das vom Arbeitszimmer aus über eine steinerne Treppe und eine kurze Galerie zu erreichen war. Erstere war teilweise antik, letztere vollständig restauriert. Dieses Zimmer war kreisrund, sehr hoch und ohne Vertäfelung, da es mit Gobelins ausgekleidet war, die ich selbst in London ausgewählt hatte. Als ich sah, dass Xenophiles bei mir war, schloss ich die schwere gotische Tür und zog mich im Licht der elektrischen Glühbirnen zurück, die die Kerzen so geschickt nachahmten. Ich schaltete schließlich das Licht aus und ließ mich auf das geschnitzte und mit einem Baldachin versehene Himmelbett sinken, wobei der ehrwürdige Kater seinen gewohnten Platz zu meinen Füßen einnahm. Ich zog die Vorhänge nicht zu, sondern starrte auf das schmale Nordfenster, dem ich gegenüber lag. Am Himmel war ein Hauch von Polarlichtern zu sehen und die zarten Rahmen des Fensters zeichneten sich hübsch dagegen ab. Irgendwann muss ich ruhig eingeschlafen sein, denn ich erinnere mich an ein deutliches Gefühl des Verlassens befremdlicher Träume, als der Kater heftig aus seiner ruhigen Lage aufschreckte. Ich sah ihn im schwachen Licht des Polarlichts, den Kopf nach vorne gestreckt, die Vorderpfoten auf meinen Knöcheln, die Hinterpfoten nach hinten gestreckt. Er starrte intensiv auf einen Punkt an der Wand, etwas westlich des Fensters, einen Punkt, der für mein Auge nichts Besonderes darstellte, auf den ich aber nun meine ganze Aufmerksamkeit richtete. Und während ich ihn beobachtete, wusste ich, dass Xenophiles nicht umsonst aufgeregt war. Ob sich die Gobelins tatsächlich bewegten, kann ich nicht sagen. Ich glaube, sie taten es. Ganz leicht. Aber ich kann schwören, dass ich dahinter ein leises, deutliches Huschen hörte, wie von Ratten oder Mäusen. Im nächsten Moment sprang der Kater auf den Wandteppich, wobei er den betroffenen Teil mit seinem Gewicht zu Boden riss und eine feuchte, alte Steinwand freilegte, die von den Restauratoren hier und da geflickt worden war, aber keine Spur von Nagetieren aufwies. Xenophiles rannte an diesem Teil des Gemäuers auf und ab, kratzte an den heruntergefallenen Gobelin und schien manchmal zu versuchen, einen Pfote zwischen die Wand und den Eichenboden zu schieben. Er fand nichts und kehrte nach einiger Zeit müde auf seinen Platz zu meinen Füßen zurück. Ich hatte mich nicht bewegt, aber ich schlief in dieser Nacht nicht mehr. Am Morgen befragte ich alle Bediensteten und stellte fest, dass keiner von ihnen etwas Ungewöhnliches bemerkt hatte. Nur die Köchin erinnerte sich an das Verhalten einer Katze, die sich auf ihrem Fensterbrett niedergelassen hatte. Diese Katze hatte zu einer unbestimmten Zeit in der Nacht geheult und die Köchin gerade noch rechtzeitig geweckt, um zu sehen, wie sie zielstrebig durch die offene Tür die Treppe hinunterjagte. Während der Mittagszeit döste ich vor mich hin und suchte am Nachmittag erneut Captain Norris auf, der sehr interessiert war an dem, was ich ihm erzählte. Die seltsamen Vorkommnisse, so unbedeutend und doch so merkwürdig, sprachen seinen Sinn für das Pittoreske an und entlockten ihm eine Reihe von Erinnerungen an lokale Geistergeschichten. Wir waren wirklich verblüfft über die Anwesenheit von Ratten und Norris lieh mir einige Fallen und Pariser Grün, die ich bei meiner Rückkehr von den Dienstboten an strategischen Stellen aufstellen ließ. Ich zog mich früh zurück, da ich sehr müde war, aber ich wurde von Träumen der schrecklichsten Art geplagt. Es schien mir, als blicke ich von einer unermesslichen Höhe auf eine düstere Grotte hinab, kniehoch mit Dreck gefüllt. Ein weißbärtiger, dämonischer Schweinehirt trieb dort mit seinem Stab eine Herde schimmelüberwucherter, aufgedunsener Tiere umher, deren Aussehen mich mit unsagbarem Abscheu erfüllte. Dann, als der Schweinehirt innehielt und über seine Aufgabe einnickte, stürzte sich ein gewaltiger Rattenschwarm auf den stinkenden Abgrund und verschlang Tier und Mensch gleichermaßen. Aus dieser schrecklichen Vision wurde ich abrupt durch die Bewegungen von Xenophilus geweckt, der wie immer zu meinen Füßen geschlafen hatte. Diesmal brauchte ich mich nicht zu fragen, woher sein Knurren und Zischen kam und woher die Angst kam, die ihn dazu brachte, seine Krallen in meine Knöchel zu schlagen, ohne sich ihrer Wirkung bewusst zu sein. Denn auf allen Seiten der Kammer waren die Wände von ekelerregenden Geräuschen erfüllt, dem unheilvollen Schaben von gefräßigen, riesigen Ratten. Jetzt gab es keinerlei Dämmerlicht mehr, um den Zustand der Gobelins zu zeigen. Das heruntergefallene Stück war ersetzt worden. Aber ich war nicht zu ängstlich, um das Licht einzuschalten. Als die Glühbirnen zu leuchten begannen, sah ich, wie der gesamte Wandteppich erschüttert wurde und wie die seltsamen Muster einen merkwürdigen Totentanz vollführten. Diese Bewegung verschwand fast augenblicklich und das Geräusch mit ihr. Ich sprang aus dem Bett und stieß mit einem langen Schürhaken, der in der Nähe stand, an den Wandteppich, um zu sehen, was darunter lag. Doch da war nichts außer der geflickten Steinmauer und selbst der Kater war wieder ruhig geworden. Als ich die kreisförmige Falle untersuchte, die in dem Raum aufgestellt worden war, stellte ich fest, dass alle Öffnungen gesprungen waren, aber keine Spur übrig geblieben war von dem, was gefangen und entkommen war. An weiteren Schlaf war nicht zu denken, also zündete ich eine Kerze an, öffnete die Tür und ging auf der Galerie in Richtung der Treppe zu meinem Arbeitszimmer, wobei mir mein Kater folgte. Noch bevor wir die steinerne Treppe erreicht hatten, flitzte Xenophilus vor mir her und verschwand die alte Treppe hinunter. Als ich selbst die Treppe hinunterstieg, wurde ich plötzlich auf Geräusche in dem großen Raum unter mir aufmerksam. Geräusche von einer Art, die nicht zu verkennen war. An den eichengetäfelten Wänden wimmelte es von Ratten, die umherhuschten und wühlten und während Xenophilus mit der Wut eines verwirrten Jägers durch die Gegend rannte. Unten angekommen, schaltete ich das Licht ein. Doch dieses Mal ließ der Lärm nicht nach. Die Ratten setzten ihren Tumult fort und stürmten mit solcher Macht und Deutlichkeit, dass ich ihren Bewegungen endlich eine bestimmte Richtung zuordnen konnte. Diese Kreaturen, deren Zahl unerschöpflich schien, wanderten von oben hinab in eine unvorstellbare Tiefe. Jetzt hörte ich Schritte im Korridor und in einem weiteren Augenblick stießen zwei Diener die massive Tür auf. Sie durchsuchten das Haus nach einer unbekannten Störquelle, die alle Katzen in eine fauchende Panik versetzt hatte und sie dazu veranlasste, überstürzt mehrere Treppen hinunter zu rennen und jaulend vor der geschlossenen Tür zum Kellergewölbe zu hocken. Ich fragte sie, ob sie die Ratten gehört hätten, aber sie verneinten dies. Als ich mich umdrehte, um sie auf die Geräusche in der Vertäfelung aufmerksam zu machen, stellte ich fest, dass der Lärm aufgehört hatte. Zusammen mit den beiden Männern ging ich zur Tür des Kellers, aber die Katzen hatten sich bereits wieder verstreut. Später beschloss ich, die Krypta darunter zu erforschen, aber vorerst beschränkte ich mich darauf, die Fallen zu überprüfen. Alle Fallen waren ausgelöscht, aber dennoch leer. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass niemand außer den Katzen und mir die Ratten gehört hatte, saß ich bis zum Morgen in meinem Arbeitszimmer, dachte tief nach und erinnerte mich an all die Legenden, die ich über das Gemäuer, das ich bewohnte, ausgegraben hatte. Am Vormittag schlief ich ein wenig und lehnte mich in dem einzigen bequemen Bibliothekssessel zurück, den selbst mein rein mittelalterlicher Einrichtungsstil nicht verbannen konnte. Später rief ich Captain Norris an, der zu mir kam und mir half, das Kellergewölbe zu untersuchen. Wir fanden absolut nichts Ungewöhnliches, obwohl wir uns einen Schauer nicht verkneifen konnten, als wir erfuhren, dass dieses Gewölbe von römischen Händen erbaut worden war. Jeder niedrige Bogen und jede massive Säule war römisch. Nicht die entwürdigende Romanik der stümperhaften Angelsachsen, sondern der strenge und harmonische Klassizismus aus dem Zeitalter der Cäsaren. In der Tat wimmelte es an den Wänden von Inschriften, die den Antiquaren, die diesen Ort wiederholt erforscht hatten, vertraut waren. Dinge wie P. Getae, Prop, Temp, Dona und L. Praec, Us, Pontifi, Artis. Die Erwähnung von Artis ließ mich erschaudern, denn ich hatte Catull gelesen und wusste etwas über die abscheulichen Riten des morgenländischen Gottes, dessen Verehrung sich so sehr mit der der Kybele vermischt hatte. Im Schein der Laternen versuchten Norris und ich, die seltsamen und fast unkenntlich gemachten Muster auf einigen unregelmäßig rechteckigen Steinblöcken zu deuten, die allgemein für Altäre gehalten wurden. Doch wir konnten nichts damit anfangen. Wir erinnerten uns daran, dass ein Muster, eine Art strahlende Sonne, von Studierenden als Hinweis auf einen nicht-römischen Ursprung angesehen wurde, was wiederum darauf hindeutete, dass diese Altäre von den römischen Priestern lediglich von einer älteren Kultstätte an derselben Stelle übernommen worden waren. Auf einem dieser Blöcke befanden sich einige braune Flecken, die mich stutzig machten. Der größte Block in der Mitte des Raumes wies auf der Oberfläche bestimmte Merkmale auf, die auf eine Verbindung mit Feuer hindeuteten. Wahrscheinlich Brandopfer. Das war also der Anblick der Krypta, vor deren Tür die Katzen geheult hatten und der Norris und ich nun die Nacht verbringen wollten. Die Bediensteten brachten Sofas herunter und ich wies sie an, sich nicht um die nächtlichen Aktivitäten der Katzen zu kümmern. Xenophilus begrüßten wir beide sowohl als Hilfe als auch als Gesellschaft. Wir beschlossen, die große Eichentür, eine moderne Nachbildung mit Lüftungsschlitzen, fest verschlossen zu halten und zogen uns dann mit brennenden Laternen zurück, um abzuwarten, was geschehen würde. Das Gewölbe befand sich sehr tief in den Fundamenten der Priorei und zweifellos weit unten an der Seite des kantigen Kalksteinfelsens, der das wüste Tal überragt. Dass dies das Ziel der schlurfenden und unerklärlichen Ratten gewesen war, konnte ich nicht bezweifeln. Aber warum, vermochte ich nicht sagen. Während wir erwartungsvoll dalagen, vermischte sich meine Wachsamkeit gelegentlich mit halbgeformten Träumen, aus denen mich die unruhigen Bewegungen des Katers zu meinen Füßen aufweckten. Diese Träume waren nicht gesund, sondern glichen auf schreckliche Weise dem Traum, den ich in der Nacht zuvor gehabt hatte. Wieder sah ich die düstere Grotte und den Schweinehirten mit seinen unaussprechlichen, sich im Dreck wälzenden Biestern. Und während ich diese Dinge betrachtete, schienen sie mir näher und deutlicher zu sein, so deutlich, dass ich fast ihre Züge erkennen konnte. Dann sah ich das aufgequollene Gesicht eines von ihnen und erwachte mit einem solchen Schrei, dass Xenophilus aufschreckte, während Captain Norris, der nicht geschlafen hatte, laut lachte. Norris hätte vielleicht noch mehr gelacht oder auch weniger, wenn er gewusst hätte, was mich zum Schreien brachte. Aber ich erinnerte mich erst später daran. Das größte Grauen lähmt das Gedächtnis oft auf barmherzige Weise. Norris weckte mich, als das Phänomen begann. Sein sanftes Schütteln und seine Aufforderung, den Katzen zuzuhören, rissen mich aus demselben schrecklichen Traum. In der Tat gab es viel zu hören, denn hinter der geschlossenen Tür am Kopf der Steintreppe herrschte ein wahrer Albtraum von Katzengeschrei und Klauen, während Xenophilus, ohne sich um seine Verwandten draußen zu kümmern, aufgeregt um die nackten Steinmauern herumlief, in denen ich dasselbe hektische Rattengewusel hörte, das mich in der Nacht zuvor beunruhigt hatte. Ein akuter Schrecken stieg nun in mir auf, denn hier gab es Anomalien, die durch nichts Normales erklärt werden konnten. Diese Ratten, wenn sie nicht einem Wahnsinn entsprungen waren, den ich nur mit den Katzen teilte, mussten sich durch die römischen Mauern wühlen, die ich für solide Kalksteinblöcke gehalten hatte. Es sei denn, Wasser hatte in den mehr als 17 Jahrhunderten verschlungene Gänge gegraben, die von den Körpern der Naga freigelegt und erweitert worden waren. Aber das schmälerte den gespenstischen Schrecken nicht. Denn wenn es sich um lebendes Ungeziefer handelte, warum hörte Norris nicht ihr ekelhaftes Getöse? Warum drängte er mich, Xenopheles zu beobachten und den Katzen draußen zuzuhören? Und warum stellte er wilde und vage Vermutungen an, was sie erregt haben könnte? Als ich es geschafft hatte, ihm so vernünftig wie möglich zu erklären, was ich zu hören glaubte, vernahmen meine Ohren den letzten schwindenden Eindruck des Gewusels, das ich noch weiter nach unten zurückgezogen hatte. Weit unter dieses Gewölbe, bis es schien, als wäre die ganze Klippe unter mir von huschenden Ratten durchsetzt. Norris war nicht so skeptisch, wie ich erwartet hatte, sondern schien zutiefst bewegt. Er wies mich darauf hin, dass die Katzen an der Tür ihr Geschrei eingestellt hatten, als ob sie die Ratten für verloren hielten. Während Xenopheles einen Anfall von erneuter Unruhe hatte und wie wild am Boden des großen Steinaltars in der Mitte des Raumes herumkrabbelte, der näher an Norris' Couch stand als an meiner. Meine Angst vor dem Unbekannten war zu diesem Zeitpunkt sehr groß. Etwas Erstaunliches war geschehen. Und ich sah, dass Captain Norris, ein jüngerer, kräftigerer und vermutlich von Natur aus materialistischerer Mensch, genauso getroffen war wie ich. Vielleicht wegen seiner lebenslangen und intimen Vertrautheit mit den lokalen Legenden. Im Moment konnten wir nichts anderes tun, als den alten schwarzen Kater zu beobachten, der mit abnehmender Inbrunst am Fuß des Altars scharrte, gelegentlich aufblickte und mich in jener überzeugenden Weise anmiaute, die er anwandte, wenn er wollte, dass ich ihm einen Gefallen erwies. Norris nahm nun eine Laterne in die Nähe des Altars und untersuchte die Stelle, an der Xenopheles umherscharrte. Er kniete leise nieder und kratzte die Flechten der Jahrhunderte ab, die den massiven vorrömischen Block mit dem mosaikartigen Boden verbanden. Er fand nichts und wollte schon aufgeben, als mir eine Kleinigkeit auffiel, die mich erschaudern ließ. Obwohl sie nicht mehr bedeutete als das, was ich bereits vermutet hatte. Ich erzählte ihm davon. Wir beide betrachteten die kaum wahrnehmbare Erscheinung mit der Bestimmtheit einer faszinierenden Entdeckung. Die Flamme der Laterne, die in der Nähe des Altars stand, flackerte leicht. Leicht aber bestimmt durch einen Luftzug, den sie vorher nicht erhalten hatte, der zweifellos aus dem Spalt zwischen Boden und Altar kam, wo Norris die Flechten wegkratzte. Wir verbrachten den Rest der Nacht in dem hell erleuchteten Arbeitszimmer und berieten nervös, was wir als nächstes tun sollten. Die Entdeckung, dass sich unter diesem verfluchten Gebäude ein Gewölbe befand, das tiefer war als das tiefste bekannte Mauerwerk der Römer. Ein Gewölbe, von dem die neugierigen Antiquare der letzten 300 nichts ahnten, hätte ausgereicht, um uns auch ohne den Hintergrund des Unheimlichen zu begeistern. So aber wurde die Faszination zwiespältig und wir hielten inne, ob wir unsere Suche aufgeben und die Priorei in abergläubischer Vorsicht für immer verlassen sollten. Oder ob wir unseren Abenteuersinn befriedigen und dem Schrecken trotzen sollten, der uns in den unbekannten Tiefen erwartete. Am Morgen hatten wir einen Kompromiss gefunden und beschlossen, nach London zu fahren, um dort eine Gruppe von Archäologen und Wissenschaftlerinnen zusammenzutrommeln, die in der Lage waren, das Geheimnis zu lüften. Es sollte erwähnt werden, dass wir vor dem Verlassen des Kellers vergeblich versucht hatten, den zentralen Altar zu bewegen, den wir nun als das Tor zu einem neuen Abgrund namenloser Angst erkannten. Welches Geheimnis diese Pforte öffnen würde, müssten klügere Männer als wir herausfinden. Während vieler Tage in London legten Captain Norris und ich unsere Fakten, Vermutungen und Mythen fünf bedeutenden Autoritäten vor. Allesamt Männer und Frauen, denen man vertrauen konnte, dass sie alle familiären Enthüllungen respektieren würden, die zukünftige Erkundungen hervorbringen könnten. Wir stellten fest, dass die meisten von ihnen wenig geneigt waren zu spotten, sondern stattdessen sehr interessiert und aufrichtig sympathisch waren. Es ist kaum nötig, sie alle zu nennen, aber ich darf sagen, dass zu ihnen Sir William Brinton gehörte, dessen Ausgrabungen in Troja die ganze Welt begeisterten. Als wir alle den Zug nach Anchester nahmen, fühlte ich mich am Rande schrecklicher Offenbarungen. Ein Gefühl, das durch die Trauer vieler Amerikaner über den unerwarteten Tod des Präsidenten am anderen Ende der Welt geteilt wurde. Am Abend des 7. August erreichten wir Exham Priory, wo mir die Bediensteten versicherten, dass nichts Ungewöhnliches vorgefallen sei. Die Katzen und sogar mein alter Kater waren völlig ruhig gewesen und keine einzige Falle im Haus war ausgelöst worden. Wir wollten am nächsten Tag mit der Erkundung beginnen. Bis dahin wies ich allen meinen Gästen gut ausgestattete Zimmer zu. Ich selbst zog mich in mein eigenes Turmzimmer zurück, mit Xenophilis zu meinen Füßen. Der Schlaf kam schnell, aber ich wurde von schrecklichen Träumen heimgesucht. Ich hatte die Visionen eines römischen Festmahls, wie das von Trimalchio, mit etwas Grässlichem in einer zugedeckten Servierschüssel. Dann kam diese verdammte, immer wiederkehrende Sache mit dem Schweinehirten und seiner schmutzigen Herde in der düsteren Grotte. Doch als ich erwachte, war es heller Tag und die Geräusche im Haus waren normal. Die Ratten, ob lebendig oder gespenstisch, hatten mich nicht beunruhigt und Xenophilis schlief ruhig. Als ich hinunterging, stellte ich fest, dass überall im Gebäude dieselbe Ruhe geherrscht hatte. Ein Zustand, den eine der versammelten Gelehrten, eine burschikose Frau namens Thornton, die sich dem Übersinnlichen verschrieben hatte, ziemlich absurd darauf zurückführte, dass mir bereits gezeigt worden war, was übernatürliche Kräfte mir zu zeigen gewünscht hatten. Es war alles vorbereitet und um 11 Uhr stieg unsere gesamte Gruppe von 4 Männern und 3 Frauen mit starken elektrischen Scheinwerfern und Grabungsgeräten in das Kellergewölbe hinab und verriegelte die Tür hinter uns. Xenophilis war ebenfalls dabei, denn wir fanden keinen Grund, seine sensible Wahrnehmung zu verachten und waren in der Tat darauf bedacht, dass er bei obskuren Nagetiermanifestationen anwesend war. Wir nahmen die römischen Inschriften und die unbekannten Altaraufbauten nur kurz zur Kenntnis, denn 3 der Gelehrten hatten sie bereits gesehen und alle kannten ihre Merkmale. Die größte Aufmerksamkeit wurde also dem Hauptaltar gewidmet und innerhalb einer Stunde hatte Sir William Brinton ihn nach hinten gekippt, ausbalanciert durch eine unbekannte Art von Gegengewicht. Nun offenbarte sich ein Grauen, das uns überwältigt hätte, wenn wir nicht vorbereitet gewesen wären. Durch eine fast quadratische Öffnung im Plattenboden, die auf einer so stark abgenutzten Steintreppe lag, dass sie in der Mitte kaum mehr als eine Schräge war, sahen wir eine grausige Ansammlung menschlicher oder halbmenschlicher Knochen. Diejenigen, die als Skelette erhalten geblieben waren, zeigten eine Körperhaltung von panischer Angst. An allen befanden sich die Spuren des Nagetierfraßes. Die Schädel zeugten von völliger Idiotie, Kretins oder primitive Urzeitmenschen. Über den höllisch verschmutzten Stufen wölbte sich ein abwärtsführender Gang, der aus dem festen Felsen gemeißelt schien und durch den einen Luftstrom zog. Dieser Strom war kein plötzlicher und miasmischer Hauch wie aus einem geschlossenen Gewölbe, sondern eine kühle Brise, die etwas Frisches an sich hatte. Wir hielten nicht lange inne, sondern begannen fröstelnd uns einen Weg die Treppe hinabzuräumen. In diesem Moment machte Sir William, der die behauenen Wände untersuchte, die seltsame Bemerkung, dass der Durchgang, der Richtung der Schläge nach zu urteilen, von unten nach oben gemeißelt worden sein musste. Ich muss jetzt sehr bedächtig sein und meine Worte vorsichtig wählen. Nachdem wir ein paar Stufen zwischen den abgenagten Knochen hinuntergestiegen waren, sahen wir, dass vor uns ein Licht war. Kein mystisches Leuchten, sondern ein gefiltertes Tageslicht, das nur aus unentdeckten Spalten in der Felswand kommen konnte, die das wüste Tal überblickte. Dass solche Spalten von außen unbemerkt geblieben waren, war kaum verwunderlich, denn das Tal ist nicht nur völlig unbewohnt, sondern der Felsen ist auch so hoch und überhängend, dass nur aus einem Flugzeug heraus sein Antlitz im Detail hätte studiert werden können. Ein paar Schritte weiter raubte uns das, was wir sahen, buchstäblich den Atem. So buchstäblich, dass Thornton, die Ermittlerin des Paranormalen, ohnmächtig in die Arme des überrumpelten Mannes hinter ihr fiel. Norris, dessen rundliches Gesicht völlig bleich war, schrie unartikuliert auf, während ich, glaube ich, nur keuchte oder zischte und mir die Augen zuhielt. Der Mann hinter mir, der einzige der Gruppe, der älter war als ich, krächzte das Abgedroschene, mein Gott, mit der brüchigsten Stimme, die ich je gehört hatte. Von 7 kultivierten Leuten bewahrte nur Sir William Brinton die Fassung, was ihm umso mehr zugute kam, da er die Gruppe anführte und den Anblick als erster gesehen haben musste. Es war eine düstere Grotte von enormer Höhe, die sich weiter ausdehnte, als jedes Auge sehen konnte. Eine unterirdische Welt grenzenloser Geheimnisse und schrecklicher Andeutungen. Dort standen Gebäude und andere architektonische Überreste. Auf einen Blick sah ich ein seltsames Muster von Grabhügeln, einen wilden Kreis von Monolithen, eine römische Ruine mit niedrigem Kuppeldach, einen wuchernden angelsächsischen Bauernhof und ein frühenglisches Holzhaus. Aber all dies verblasste angesichts des schaurigen Schauspiels, das die Oberfläche des Bodens bot. Meterweit erstreckte sich um die Stufen herum ein wahnsinniges Gewirr menschlicher Knochen, oder besser gesagt Knochen, die so waren wie jene auf der Treppe. Wie ein schäumendes Meer dehnten sie sich aus, einige zerfallen, aber andere teilweise oder gänzlich als Skelette erhalten. Die Gebeine lagen meist in Haltungen panischer Raserei da, entweder im Kampf gegen irgendeine Bedrohung oder in kannibalischer Absicht andere Formen umklammert. Als Dr. Trask, der Anthropologe, sich bückte, um die Schädel zu klassifizieren, fand er eine entartete Mischung vor, die ihn völlig verblüffte. Die meisten waren in der Evolutionsstufe noch unter dem Piltdown-Menschen, aber in jedem Fall eindeutig menschlich. Viele waren höher entwickelt und einige Schädel stammten von hochentwickelten Arten. Alle Knochen waren angefressen, zumeist von Ratten, aber auch von Wesen der halbmenschlichen Horde. Darunter waren viele winzige Knochen von Ratten, gefallene Mitglieder der tödlichen Armee, die jene uralte Legende zum Ende geführt hatte. Ich wundere mich, dass irgendjemand unter uns diesen schrecklichen Tag der Entdeckung überlebt und seinen Verstand bewahrt hat. Weder Hoffmann noch Heismanns hätten sich eine unglaublichere und abstoßendere Szene vorstellen können, als die düstere Grotte, durch die wir sieben taumelten. Wir alle stolperten über eine ghoulische Offenbarung nach der anderen und versuchten nicht an die Ereignisse zu denken, die sich dort vor 300, 1000, 2000 oder 10.000 Jahren abgespielt haben mussten. Es war das Vorzimmer der Hölle und die arme Thornton fiel erneut in Ohnmacht, als Trask ihr erzählte, dass einige der Skelette als Vierbeiner durch die letzten 20 oder mehr Generationen gegangen sein mussten. Als wir begannen, die architektonischen Überreste zu bestimmen, wuchs unser Entsetzen. Die vierbeinigen Wesen, gelegentlich fanden wir auch Zweibeiner, waren in steinernen Pferchen gehalten worden, aus denen sie in ihrem letzten Delirium des Hungers oder der Panik vor den Ratten ausgebrochen sein mussten. Es hatte große Herden unter ihnen gegeben, die offensichtlich mit dem derben Gemüse gemästet worden waren, dessen Überreste wir als eine Art giftiger Schlamm am Boden riesiger Steinsilos fanden, die älter als Rom waren. Jetzt wusste ich, warum meine Vorfahren so üppige Gärten gehabt hatten. Ich wünschte, ich könnte es vergessen. Nach dem Zweck dieser Herden will ich lieber gar nicht erst fragen. Sir William, der mit seiner Taschenlampe in der römischen Ruine stand, übersetzte laut das abscheulichste Ritual, von dem ich je hörte, und erzählte vom Speiseplan des vorsintflutlichen Kultes, den die Priester der Kybele gefunden und mit ihrem eigenen vermischt hatten. Norris, der an die Schützengräbe des Kriegs gewöhnt war, vermochte kaum gerade zu gehen, als er aus der englischen Hütte trat. Es war eine Metzgerei und eine Küche. Das hatte er erwartet. Aber es war schlicht zu viel, an solch einem Ort vertrautes englisches Geschirr zu entdecken und englischsprachiges Gekritzel an den Wänden zu lesen, das immerhin bis ins Jahr 1610 reichte. Ich traute mich nicht, dieses Gebäude zu betreten. Dieses Gebäude, dessen dämonischer Zweck nur durch den Dolch meines Vorfahrens Walter de la Porte gestoppt werden konnte. Ich wagte mich jedoch in das niedrige angelsächsische Gemäuer, dessen Eichentür eingestürzt war. Und dort fand ich eine schreckliche Reihe von 10 Steinzellen mit rostigen Gittern. In dreien lagen die Skelette der hochentwickelten Art und am knochigen Zeigefinger des einen fand ich einen Siegelring mit meinem eigenen Wappen. Sir William fand unter der römischen Kapelle ein Gewölbe mit weitaus älteren Zellen, die jedoch leer waren. Darunter befand sich eine niedrige Krypta mit Kisten mit zeremoniell angeordneten Knochen, von denen einige schreckliche Inschriften in Latein, Griechisch und der Sprache Phrygiens trugen. In der Zwischenzeit hatte Dr. Trask einen der prähistorischen Grabhügel geöffnet und Schädel ans Tageslicht gebracht, die etwas menschenähnlicher waren als die eines Gorillas und die unbeschreibliche ideografische Einritzung trugen. Durch all dieses Grauen pirschte Xenophilus unbeirrt hindurch. Einmal sah ich ihn monströs auf einem Berg von Knochen thronen und fragte mich, welche Geheimnisse sich wohl hinter seinen gelben Augen verbargen. Nachdem wir die erschreckenden Offenbarungen dieser düsteren Grotte, die in meinem wiederkehrenden Traum so schrecklich angedeutet wurde, einigermaßen verstanden hatten, wandten wir uns jener scheinbar grenzenlose Tiefe der mitternächtlichen Höhle zu, in die kein Lichtstrahl von der Klippe eindringen konnte. Wir werden nie erfahren, welche seelenlosen, stygischen Welten jenseits der geringen Strecke, die wir zurückzulegen vermochten, gähnten. Denn es wurde beschlossen, dass solche Geheimnisse nicht gut für die Menschheit sind. Aber es gab genug, um uns zu beschäftigen, denn wir waren nicht weit gekommen, als die Lampen jene verfluchten Gruben zeigten, in denen die Ratten geschmaust hatten deren plötzlicher Mangel an Nachschub die gefräßige Horde von Nagern dazu getrieben hatte, sich zuerst auf die verhungernde Herde zu stürzen und dann aus der Priorei in jener historischen Orgie der Verwüstung auszubrechen, die die Bauern nie vergessen werden. Gott, diese aasschwarzen Gruben aus zersägten, zerfetzten Knochen und aufgeschlagenen Schädeln, diese albtraumhaften Abgründe, vollgestopft mit Pithecanthropoiden, keltischen, römischen und englischen Gebeinen aus unzähligen, ketzerischen Jahrhunderten. Einige von ihnen waren randvoll und niemand kann sagen, wie tief sie einst gewesen waren. Andere wiederum waren so tief, dass sie im Licht unserer Laternen bodenlos erschienen und unbeschreibliche Fantasien bevölkerten sie. Was, dachte ich, ist mit den unglücklichen Ratten, die in der Schwärze der Höhle in diesem grausigen Totenreich in solche Fallen gestolpert waren? Einmal rutschte ich mit dem Fuß an einem gähnenden Abgrund aus und ich hatte einen Moment ekstatischer Angst. Ich muss lange gegrübelt haben, denn ich konnte außer dem rundlichen Captain Norris niemanden von der Gruppe sehen. Dann ertönte ein Geräusch aus jener unendlichen, weiten Ferne, die ich zu kennen glaubte, und ich sah meine alte schwarze Katze wie einen geflügelten ägyptischen Gott an mir vorbeisausen, geradewegs in die unendliche Weite des Unbekannten. Aber ich war nicht weit dahinter, denn nach einer weiteren Sekunde gab es keinen Zweifel mehr. Es war das ghoulische Gewusel dieser teuflischen Ratten, die immer auf der Suche nach neuen Schrecken waren. Sie waren entschlossen, mich bis zu jenen grinsenden Höhlen im Zentrum der Erde zu führen, wo der verrückte, gesichtslose Gott Nyarlathotep blindlings zum Pfeifen zweier amorpher idiotischer Flötenspieler heult. Meine Lampe erlosch, aber ich rannte weiter. Ich hörte Stimmen, Gejaule und Echos, aber über allem schwebte sanft dieses pietätlose, heimtypische Fuseln. Sanft aufsteigend, aufsteigend, wie ein steifer, aufgedunsener Leichnam, sanft aufsteigend über einem öligen Fluss, der unter endlosen Onyxbrücken in ein schwarzes, fauliges Meer fließt. Etwas berührte mich, etwas Weiches und Plumpes. Es müssen die Ratten gewesen sein, die zähflüssige, galeertartige, gefräßige Armee, die sich an den Toten und den Lebenden labt. Warum sollten die Ratten nicht eine Delapur fressen, wie eine Delapur verbotene Dinge frisst? Der Krieg hat meinen Jungen gefressen, verdammt nochmal, und die Yankees haben Carfax mit Flammen gefressen und Grandsire Delapur und das Geheimnis verbrannt. Nein, nein, ich sage euch, ich bin nicht der dämonische Schweinehirt in der zwielichtigen Grotte. Es war nicht Edward Norris' fettes Gesicht auf diesem schlaffen, aufgequollenen Ding. Wer sagt, dass ich eine Delapur bin? Er lebte, aber mein Junge starb. Soll er Norris das Land einer Delapur besitzen? Das ist Bruno, sage ich euch, diese gefleckte Schlange. Verflucht Thornton, ich werde dich lehren, bei dem, was meine Familie tut, in Ohnmacht zu fallen. Ich werde dir beibringen, wie man in Ohnmacht fällt. Willst du mich auf diese Art und Weise hintergehen? Magna Mater, Magna Mater, Artis, Dia ad Actae, Sat, Audan, Agus Bas du nach Ort, Donas, Dolas Ort, Agus Leaza, Das soll ich gesagt haben, als sie mich nach 3 Stunden in der Schwärze fanden. Sie fanden mich in der Schwärze kauernd über dem völligen, halb aufgefressenen Körper von Captain Norris. Und mein eigener Kater zerrte mir an der Kehle. Jetzt haben sie Exempriory in die Luft gesprengt, mir Xenophilis weggenommen und mich in dieses vergitterte Zimmer in Hanwell eingesperrt, wo man mir furchtbare Dinge über meine Vererbung und meine Erfahrungen zuflüstert. Thornton ist im Nebenzimmer, aber sie hindern mich daran, mit ihr zu sprechen. Sie versuchen auch, die meisten Fakten über die Priorei zu verheimlichen. Wenn ich von dem armen Norris spreche, beschuldigen sie mich einer schrecklichen Sache, aber sie müssen doch wissen, dass ich das nicht getan habe. Sie müssen wissen, dass es die Ratten waren, die kriechenden, huschenden Ratten, deren Schaben mich nicht schlafen lässt, die dämonischen Ratten, die hinter den Polstern in diesem Raum umherrennen und mich zu größeren Schrecken einladen, als ich je erlebt habe. Die Ratten, die sie nie hören können, die Ratten im Gemäuer.